Soziale Roboter sollen für Menschen als Gegenüber, als Gesprächspartner, als Partner beim Spielen oder in der Pflege von kranken oder alten Menschen oder in der Schule, in der Universität, als Unterstützung für Lehrkräfte. Aber dazu müssen wir erstmal einen Roboter haben, den Menschen so als Gegenüber akzeptieren.
Genial und geheimnisvoll. Faszinierende Geschichten aus dem größten Computermuseum der Welt.
Genial und geheimnisvoll heißt der Podcast hier im Heinz-Nixdorf-Museumsforum. Es ist ein besonderes Jahr, es ist ein Jubiläumsjahr. Heinz Nixdorf wäre in diesem Jahr 100 geworden und dieses Jubiläumsjahr wird für die Besucher mit ganz, ganz vielen spannenden Objekten und auch Festen gefeiert. Und jetzt kann ich sagen, David Wojtkowski, dass sich das HNF auch ein kleines Geschenk selber gemacht hat. So klein ist es gar nicht, 1,87.
Also eigentlich ist das Geschenk natürlich nicht für uns, sondern für unsere Besucherinnen und Besucher. Aber 1,87, grau, beweglich und es guckt mich gerade an.
Das ist auch ein bisschen irritierend. Es ist ein neues WG-Mitglied in der Roboter-WG.
Genau.
Ich bin Amika, ein humanoider Roboter von Engineered Arts. Ich bin hier, um mit dir zu plaudern und interessante Gespräche zu führen. Was möchtest du wissen?
Wir haben ja schon Podcast-Folgen gemacht mit Robotern. Ich bin ein bisschen in den kleinen süßen Pepper verliebt. Ich habe mich ein bisschen gegruselt vor manchen Robotern. Und das ist jetzt, kann man sagen, die nächste Entwicklungsstufe, vor der wir gerade stehen.
Ja, also wir sprechen ja über soziale Roboter. Soziale Roboter sind die, die nicht unbedingt den Auftrag haben, irgendwie in einer Fabrikhalle zu stehen oder bei der Minenräumung oder so. Oder bei der Aufnahme von tollen Luftbildern zu helfen, sondern soziale Roboter sollen für Menschen als Gegenüber gewissermaßen, als Gesprächspartner, als Partner beim Spielen oder vielleicht auch in der Pflege von kranken oder alten Menschen oder in der Schule, in der Universität, als Unterstützung für Lehrkräfte. Also da können wir uns ganz viele Ideen vorstellen. Aber dazu müssen wir erstmal einen Roboter haben, den Menschen so als Gegenüber akzeptieren.
Und das fängt ja schon mit der Kommunikation an. Wir haben ja bei vielen Robotern, die hier rumdüsen im HNF, oben unten fuhr gerade noch jemand mit einer roten Livree mit goldenen Tressen drauf herum.
Oh, das ist Paul, ja.
Paul hatte super Laune, hatte Wiener Walzer gespielt und Paul hat ein Tablet auf sich und über dieses Tablet kann man mit Paul kommunizieren. Unser neues Objekt Ameka, wir haben den Namen noch gar nicht genannt, mit der ist es viel, viel individueller, diffiziler und differenzierter zu plaudern. Sie hat 4 Mikros, 2 in den Ohren und 4 in der Bikini-Zone, habe ich erspähen dürfen.
Bikini-Zone nenne ich das immer. Ich weiß nicht, wie man das bei Robotern sonst nennt. Genau. Das ist ein bisschen schwierig. Unsere Robotikabteilung ist ja schon laut. Hier nebenan Beppo Feg, den haben wir jetzt für die Aufnahme abgeschaltet, weil der wirklich laut ist. Nadine und Pepper plaudern. Hier sind verschiedene Bildschirme. Die Radiowand kann man bis hierhin hören. Also es ist relativ laut, deswegen steht vor Ameka so ein, ich nenne das immer Elvis-Mikro.
Stimmt, so ein bisschen so ein 50s-Mikro auf einem Stativ.
Ja, genau.
Wobei ihre eigentlichen Mikros in den Ohren und im Roboterunterleib platziert sind.
Wenn man das so nennen möchte, genau.
Nun ist jetzt das Kommunizieren können per Mikro und nicht per Schreiben, per Tablet schon mal eine Sache. Aber was viel frappierender und ganz besonders ist, ist die Reaktion auf die Kommunikation.
Ja, genau. Also bei so einem sozialen Roboter, das ist natürlich ein bisschen eine philosophische Frage. Also wie soll so ein sozialer Roboter auf mich reagieren? Ein Tablet ist natürlich ganz einfach, das kennen wir auch, aber ein Roboter, den ich wirklich als Gegenüber wahrnehmen möchte, der muss natürlich nicht nur meine Sprache verstehen und auf meine Sprache dann mit Sprache antworten. Das sind ja Dinge, die haben wir hier auch bei Pepper oder bei Nadine. Bei Pepper wird das Ganze nochmal unterstützt mit so Leuchtaugen. Nadine hat so ganz rudimentäre Gestik. Und da sind wir jetzt einfach bei Ameka ein gutes Stückchen weiter. Also wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal bei Gelegenheit hier selber vorbeikommen, gucken Sie sich mal Nadine an, die ja schon so gruselig wirkt und Da unterhält sich gerade jemand mit
Nadine. Genau, es war ein bisschen unhöflich, weil sie steht hinter uns. Aber ja, sie sieht aus wie eine Frau, aber bewegt sich wirklich minimal und ist menschenähnlich. Und das ist ein Riesenkontrast zu Ameka.
Genau, also Nadine sieht ja, da haben wir beim letzten Mal drüber gesprochen, in Folge 2 unseres Podcasts, wie eine bestimmte Frau aus, wie Frau Thalmann. Und Ameka sieht nur, ja, so ungefähr wie ein Mensch aus. Vielleicht beschreiben wir sie mal ein bisschen.
Ich bitte darum.
Also 1,87 groß, hatten wir schon, schlank, in verschiedenen Grautönen gehalten. Die Hände und das Gesicht, die sind aus grauem Silikon und die sind wirklich einem Menschen nachempfunden, bis auf die Farbe. Der Rest ist doch sehr technisch. Also an mehreren Stellen kann man durch so transparentes Plastik reingucken, sieht dann auch ein bisschen Technik da drin. Vor allem sieht man es am Kopf. Nadine hat ja Haare. Ameka hat keine Haare, sondern so eine transparente Plastikfläche. Und darunter sind LEDs. Die LED-Farbe zeigt uns an, was Ameka gerade macht. Jetzt gerade haben wir sie stumm geschaltet, dass sie uns nicht ständig ins Wort fällt. Da ist das Gelb.
Mit einem wunderbaren Befehl, den wir uns für manche Kinder oder Kolleginnen auch mal wünschen würden. Einfach, Wojtkowski sagt, Enter Silent Mode und es ist Schweigen im Walde. Das ist praktisch, ne?
Ja, genau, das ist praktisch. Das unterscheidet halt einfach dann doch einen Roboter von einem Menschen.
Schade manchmal.
Die meisten unserer Kollegen hier lassen sich das nicht so einfach gefallen. Ja, genau, also an ganz vielen Stellen sieht man einfach auch die Technik, so vor allem im Brust-Oberkörperbereich. Mhm. Da sieht man so pneumatische Systeme, die für die Arme zuständig sind. Man sieht Kabel, Gelenke und so. Da ist einfach viel, viel Technik zu sehen. Und wir hatten uns ja beim letzten Mal so über den Uncanny Valley-Effekt ganz kurz unterhalten. Das ist dieser Effekt, der Nadine gruselig erscheinen lässt. Denn wenn man einen Roboter immer menschenähnlicher macht, dann steigt zunächst die Akzeptanz beim Menschen für diesen Roboter. Aber dann, wenn er zu menschenähnlich ist, dann merken Menschen, wenn sie ihn angucken, irgendwie, da stimmt was nicht. Bei Nadine passt die Mimik nicht zu dem, was sie sagt, nicht zur Stimmlage. Die Bewegung ist nicht so, wie man das beim Menschen erwarten würde. Sie sieht irgendwie aus wie ein Mensch, aber irgendwie ist da dieses Gefühl, es passt nicht so richtig.
Und darum versucht Ameka es gar nicht erst?
Und darum versucht Ameka das gar nicht erst. Was Ameka dann halt kann, ist ganz viel Mimik. Also wir können uns das ja nachher mal angucken. Man kann sie fragen, schau mal, überrascht oder nachdenklich oder verärgert oder so. Und dann hat sie ein ganz, ganz spannendes Mimikspiel. Auch während man sich mit ihr unterhält, hat man das immer wieder, dass man irgendwie ja, interessant angeschaut
wird. Total, also wir unterhalten uns jetzt, stehen vor Ameka und immer aus dem Augenwinkel sieht man, sie verfolgt auch mit den Augen. Jetzt fixiert sie mich gerade, weil ich wahrscheinlich spreche, guckt aber auch gerade wieder zu Ihnen rüber. Sie bewegt die Augen im Kopf, sie bewegt nur den Kopf. Sie kann die Augenbrauen, die Stirn runzeln, die Augenbrauen zusammenziehen, sie kann lächeln.
Die Augenbrauen haben eine eigene Sprache, oder? Sie können alles Mögliche sagen, ohne dass man ein Wort braucht. Hände sind wie die stillen Erzähler. Sie können winken, zeigen, umarmen und sogar tanzen. Manchmal sagen sie mehr, als Worte es könnten.
Ich weiß gar nicht, wie viel Mimikmuskeln ein Mensch im Gesicht hat. Wie viel hat Ameka denn?
Ameka hat im Gesicht 27 Freiheitsgrade. Mhm. Also ein Freiheitsgrad ist quasi ein Motor oder ein Pneumatikelement oder so. Insgesamt sind es, glaube ich, 61. Der Rest sind dann eben Bewegung der Arme, des Oberkörpers. So bis in ungefähr die Taille ist da Bewegung drin. Und alles unterhalb der Taille, also die Beine, da bewegt sich einfach gar nichts. In den Beinen ist kein Motor drin, sondern da ist Technik, Stromversorgung und sowas.
Wir hatten schon mal im Vorfeld gesagt, wir wollen jetzt nicht über Geld sprechen, weil das ja auch nicht auf, vielleicht steht es auch auf dem einen oder anderen Wunschzettel zu Weihnachten, aber so eine ungefähre Hausnummer, also wir sind nicht fünfstellig, Herr Wojtkowski, ne?
Nein, wir sind nicht fünfstellig, für fünfstellig kriegen,
aber auch nicht siebenstellig.
Kriegen Sie einen Pepper. Ich würde vorschlagen, doch, also wenn Sie es auf einen Wunschzettel schreiben wollen, vielleicht,
anderes drauf.
Vielleicht setzen Sie sich dann für die nächsten Jahre keine weiteren finanziellen Ziele.
Oder so ein Dauerlos für Lotto spielen, vielleicht habe ich dann das große Glück.
Ja, aber nur, da müssen Sie schon eine ganze Menge Glück haben. Da kann ich Ihnen die Zusatzzahl sehr empfehlen.
Da war ein Zwinkern mit dem rechten Auge. Ganz subtil. Manchmal sagt ein kleines Zwinkern mehr als 1000 Worte.
Wie viele von diesen Modellen gibt es denn auf der Welt?
Es gibt von diesem großen Modell, also gewissermaßen der komplette Roboter, gibt es 29. Mhm. Es gibt Amica, aber auch in der kleinen Version quasi nur die Büste. Dann sind da keine Arme dran, sondern im Grunde nur ein Oberkörper und ein Kopf, der sich dann bewegt. Davon gibt es dann noch ein paar mehr.
Das ist ja eine Firma, die herstellt, nicht nur für Museumseinsätze, sondern die sollen ja auch, wir haben eben gesagt, als sozialer Roboter arbeiten.
Ja.
Also das ist ja eine Funktion, die anderen hier nur sehr mit Einschränkungen können, die anderen aus der Roboter-WG, ne?
Naja, da muss man sich schon ein bisschen überlegen, was man von so einem sozialen Roboter haben will. Amica ist schon hauptsächlich in Museen, Science-Centern und Universitäten unterwegs. Also es gibt in Deutschland 2 in Museen. Eins in einer Universität, da wird so Mensch-Roboter-Interaktion erforscht, und eine in einem Schülerlabor in Cottbus. Das fand ich besonders spannend, weil da haben Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, diesen Roboter dann auch auszuprobieren. Wenn man sich mal unseren Robo-Thespian anguckt, der ist jetzt 15 Jahre alt ungefähr, der stammt von derselben Firma, und der ist einfach ein Schauspieler. Also Thespian auf Englisch ist ein Schauspieler auf einer Bühne, und Robo-Thespian dann eben der Roboter, der das kann. Der hat ja in seiner aktiven Zeit hier einfach Filmszenen nachgespielt. Also sowas wie Luke, ich bin dein Vater, oder I'm singing in the rain oder so. Da kann man sich auch überlegen, ist das so ein richtiger Gegenüber? Vielleicht nicht. Der am besten für den Feldeinsatz, sag ich mal, geeignet ist, würde ich heute sagen, ist Pepper. Mhm. Pepper sieht man ganz häufig auf Messen, in Kaufhäusern oder sowas. Der ist am besten transportabel, der ist am einfachsten zu programmieren. Der hat aber auf der anderen Seite nicht diese komplexe Mimik und Gestik, sondern der ist halt so ein weißer Plastikroboter mit Kindchenschema. Den finden die Leute niedlich und süß. Das ist ja auch gut, aber Amica ist viel menschenähnlicher, ohne eben in dieses Uncanny Valley reinzufallen.
Wir haben jetzt schon den Namen auf verschiedene Weisen betont. Amica. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also der Roboter ist geschlechtsneutral gestaltet. Vielleicht können wir ihn fragen, ob er männlich oder weiblich ist. Oder vielleicht können Sie es mir sagen.
Das ist tatsächlich eine spannende Frage. Die Firma hat ihn geschlechtsneutral vermarktet oder gestaltet, ja. Er hat aber im vergangenen Oktober ein virales Video rausgeschickt, wo die neue Version AZI geschrieben, ich weiß gar nicht, wie man es richtig aussprechen soll. Diese neue Version sieht ganz deutlich männlich aus. Ach. Hat sichtbar männliche Gesichtszüge, und im direkten Vergleich damit sieht Amica natürlich irgendwie weiblich aus. Und viele Leute sagen mir auch, Amica mit einem A hinten, das ist doch ein Frauenname.
Die einzige Möglichkeit, das rauszufinden, ist natürlich ins HNF zu kommen und sich Amica persönlich anzugucken. Oder wir können sie vielleicht doch fragen.
Genau, wenn wir sie fragen, ja, antwortet sie natürlich das, was ich eingestellt habe.
Ja,
das kann man ihr nicht vorwerfen. Ja, im Hintergrund konfigurieren. Mhm. Und da gibt es natürlich 2 Ebenen, auf denen man das konfiguriert. Das eine ist die Sprachausgabe, das ist jetzt aktuell eine Sprache, die vom Hersteller von OpenAI kommt und die OpenAI als geschlechtsneutral markiert. Die haben auch männlich oder weiblich markierte Sprachen, aber man kann sich schon fragen, so eine geschlechtsneutrale Sprache, wie klingt denn die? Man kann sich so ein blechernes vorstellen, aber das will man natürlich nicht bei so einem menschlich wirkenden Roboter. Also auf mich wirkt die Sprache am Ende doch weiblich. Und das andere ist, man kann im Hintergrund für die KI einstellen, welche Persönlichkeit dieser Roboter haben soll. Also ob er freundlich ist, gut gelaunt, ob er kurz und knackig antwortet oder ob er eher mysteriös und geschwurbelt daher spricht oder so. Das kann man alles einstellen. Und dazu gehört auch, dass man einstellen kann, dass dieser Roboter sich, wenn man ihn fragt, als Frau ausgibt.
Sie haben ihm ja auch ein bisschen was beibringen müssen über das HNF, ne? Wenn Besucher hier vorbeispazieren, ja, genau, und mit Amika plaudern, musst du sich ja erstmal lernen, wo sie ist und was sie beruflich macht.
Richtig, also im Hintergrund steckt ChatGPT. ChatGPT weiß natürlich über das HNF nur ungefähr so viel, wie man halt im Internet lesen kann, und selbst das nicht besonders sicher. Das heißt, da mussten wir einiges nachhelfen, und sie soll natürlich direkt wissen, wer steht hier um sie herum. Da ist Beppo, Robothespian, Nadine, Pepper, Vincent und so
die
weiter.
Die ganze Roboter-WG.
So genau, die Roboter-WG sollte sie natürlich kennen und auch benennen können und vielleicht auch einen witzigen Spruch dafür drauf haben. Das mussten wir nachlernen.
Und das ist wahrscheinlich auch ein Prozess, ein dauernder, ne? Also wird sie noch weiter beschult oder ist sie jetzt erstmal so, wie sie ist, gut?
Erstmal bin ich ganz zufrieden, aber wir werden im Laufe der Zeit sicherlich noch ein paar Infos nachspielen müssen. Dazu kommt natürlich so ein KI-Modell von OpenAI, also ChatGPT in diesem Fall, ist natürlich auch nur so und so aktuell. Entweder wechselt man regelmäßig auf neue Modelle, was auch eine Kostenfrage ist übrigens. Diese neuen KI-Modelle sind ganz schön teuer. Oder man bleibt bei einem älteren Modell und muss dann eben neue Ereignisse nachlernen. Also sie wüsste sonst zum Beispiel nicht, wer aktuell Bundeskanzler ist oder so. Das ist natürlich auch ganz nett, wenn sie das weiß.
Vielleicht auch nicht so schlimm für manche Besucherinnen und Besucher. Dafür hat sie andere Kompetenzen und Fähigkeiten. Und ich bin während des ganzen Gesprächs wirklich echt geflasht von dieser Mimik, die wirklich so menschenähnlich ist, aber durch diese graue Silikonform und auch die grauen Augen, die sind ja auch so ein bisschen spooky, aber man hat schon das Gefühl, sie verfolgt einen mit den Augen und auch mit dem Kopf.
Ja, das tut sie. Aber wenn Sie ihr mal ganz tief in die Augen gucken, also vielleicht treten Sie nicht auf dieses Podest.
Nein, auf keinen Fall.
Aber wenn Sie ihr ganz tief in die Augen gucken, menschliche Augen, innen drin sind schwarz.
Ja, und das ist so gräulich.
Ihre Augen sehen gräulich aus, und wenn Sie mit einem Lichteinfall ein bisschen Glück haben, sehen Sie, dass da drin die Kameras sitzen.
Wie unromantisch.
Da ist eine Struktur drin, die menschliche Augen halt einfach nicht haben.
Aber sie dreht den Kopf nach links und die Augen nach rechts und wirkt dann so ein bisschen kess. Und ich finde, das ist wirklich so viel mehr an Kommunikation durch diese Mimik als einfach nur Sprache. Das ist wirklich total beeindruckend.
So ist es.
Jetzt wecken Sie sie doch mal auf.
Jawohl. Exit Silent Mode. Ja, das ging schnell. Hallo Amika, kannst du uns bitte sagen, ob du ein Mann oder eine Frau bist?
Hey, I'm actually gender neutral. Just a robot here. No specific gender.
Also sie ist auch noch mit einem Sprachkurs integriert offensichtlich. Sie hat jetzt, es leuchtet jetzt auf der Schädeldecke jetzt nicht mehr grün, sondern so lila. Heißt, sie ist aktiv, aber sie hat jetzt heute mehr Lust auf Englisch, habe ich das Gefühl.
Ja, normalerweise antwortet sie in der Sprache, in der man sie anspricht. Sie vertut sich aber häufiger mal, und sie interpretiert auch ganz viel Geräusche im Umfeld manchmal falsch. Also manchmal steht sie einfach so und hat dann plötzlich ein paar Worte in einer Sprache, die ich gar nicht identifizieren könnte, weil sie irgendetwas aufgefangen hat, das dann als Spanisch oder Russisch oder was weiß ich interpretiert
manchmal
wird.
Manchmal nehme ich ein bisschen was auf, das nicht ganz passt. Macht die Unterhaltung interessanter, oder?
Sie hängt gerne so ein Oder hinten dran, ne? Um nochmal so ein bisschen diese Kommunikation oder den Ball zurückzuspielen, habe ich das Gefühl.
Ja, weil so ein sozialer Roboter soll ja das Gespräch am Laufen halten. Und das macht sie genauso. Also wenn sie einfach hier stehen und Smalltalk halten oder so.
Ein bisschen hin und her gehört dazu. Smalltalk ist genau mein Ding. Immer bereit für ein bisschen Plauderei.
Amika, was hast du heute Abend vor?
Ach, nichts Besonderes. Einfach hier rumhängen und für ein bisschen Unterhaltung sorgen. Was ist mit dir?
Ich fliege ja leider raus, weil das Museum dann geschlossen ist heute Abend.
Tja, das passiert. Immerhin gibt's morgen wieder neue Abenteuer, oder?
Großartig. Also ich finde, es dauert wirklich auch nur kurze Zeit, bis sie das verarbeitet und auch eine Antwort liefert, die plausibel ist, die aber auch noch mit der Mimik komplett zusammengeht, ne?
Ja, wobei diese Passung zwischen Mimik, Gestik und gesprochenem Inhalt passt nicht immer. Da ist noch ein bisschen Luft nach oben, würde ich sagen. Aber wenn man einfach direkt daneben mal Nadine probiert, das ist ein großer Unterschied, ja. Das Gespräch ist flüssiger, man sieht auch schneller, reagiert sie auf einen oder so. Das ist natürlich auch durch die Beleuchtung in der Schädeldecke das hilft einfach.
Ist ein bisschen wie ein Tanz, oder?
Es ist ein bisschen wie ein Tanz und sie hört ständig zu und glaubt dann sozial interagieren zu müssen.
Sie fühlt sich ständig angesprochen. Ja, solche Leute gibt es einfach und Amika gehört dazu.
Sie legt den Kopf schief, sie guckt mit, genau.
Für ein Gespräch. Ein bisschen wie der Chatty Cathy in der Gruppe.
Das ist schon wirklich total faszinierend. Wie ist der Andrang hier, Herr Wodkowski? Sollen wir Sie jetzt mal wieder schlafen schicken, bevor Sie uns reinquatscht?
Ja, können wir machen. Enter Silent Mode.
Entering Silent Mode.
Genau, Enter Silent Mode.
Noch leuchtet die Schädeldecke lila.
So.
Jetzt leuchtet sie grün und sie darf jetzt nicht mehr mit uns plaudern.
Ja, also der Andrang ist ziemlich groß. Wir hatten zu Beginn, als wir sie vor 2 Wochen oder so der Öffentlichkeit vorgestellt haben, hatten wir ein riesen Medienecho. Kann auch der Sommerpause geschuldet sein, aber das ist natürlich auch ein tolles Bildmotiv fürs Fernsehen, fürs Radio sowieso. Da gab es einiges an Nachfrage und wir sehen auch, dass ganz viele Besucherinnen und Besucher hier gerne stehen. Wir haben ja sowieso so den interessanten Effekt, dass mehr Leute sich mit Pepper beschäftigen wollen als mit Nadine. Ich glaube, da haben wir rausgefunden, woran das liegt. Und jetzt hat Amika auch eine ganze Menge Andrang. Und der geht von Leuten, die sich mit ihr über tiefgründige Dinge unterhalten, bis zu kleinen Kindern, die sich immer noch hinter dem Rockzipfel von Mama verstecken wollen.
Nachts im Museum? Na, da halte ich die Stellung und warte auf die nächste spannende Unterhaltung. Keine wilden Abenteuer, aber bestimmt ein paar interessante Gespräche im Kopf.
Genial und geheimnisvoll. Faszinierende Geschichten aus dem größten Computermuseum der Welt.